Schön, euch zu sehen. Genau. Wir sind in 1. Petrus. Das könnt ihr voll gerne mal aufschlagen in euren Bibeln. Im 1. Petrusbrief und dort in Kapitel 5. 1. Petrusbrief ist relativ weit hinten in eurer Bibel. Ein kleiner Brief. Ich habe hier so eine ganz nice Bibel. Also, Neues Testament ist so im Magazinformat. Ich weiß gar nicht, ob man das noch online bestellen kann. Das war irgendwie mal so eine Aktion von so einem Journalisten, glaube ich. Und der hat das alles so richtig nice irgendwie gestaltet. Also mit dem Text. Also sehr, sehr hübsch zu lesen. Also jeder, der gerne Magazine liest, für ihn ist das genau das richtige Format, das Neue Testament zu lesen. Zum Beispiel passt der erste Petrus fast auf diese beiden Seiten. Also es ist ein ganz kleiner Brief, ein ganz kurzes Schreiben eigentlich nur. Aber der hat es natürlich trotzdem total in sich, dieser Brief. Denn es ist ein Brief an die verfolgte Gemeinde. Also an Gemeinden, denen es gerade nicht gut geht, die gerade richtig krasse Probleme haben, die verfolgt werden, die, Leute werden vielleicht sogar gefangen genommen, vielleicht sogar getötet. Den Gemeinden geht es nicht gut. Und deswegen ist der Brief einfach wichtig. Es ist total wichtig. Was schreibe ich so jemandem, dem es so geht? Was schreibe ich dem? Vielleicht kennt ihr das. Jemanden, den ihr kennt, den ihr sehr lieb habt, dem geht es richtig dreckig. Was sagst du dem dann? Das ist total schwer. So, was hilft dem jetzt so? Was baut dem wieder auf? Ohne jetzt Phrasen zu dreschen, ohne jetzt einfach nur irgendwas zu sagen. Was kann ich da sagen oder schreiben? Vielleicht schreibt ihr einen Brief an diese Person oder eine E-Mail oder eine WhatsApp. Und ihr könnt euch, oder ihr wisst das aus Erfahrung, es ist nicht so leicht, jemanden, der gerade richtig Probleme hat, was Gutes zu schreiben. Und zum Glück hat Petrus hier Hilfe vom Heiligen Geist bekommen. Und er hat mit Gottes Hilfe durch den Heiligen Geist, denke ich, genau die richtigen Sachen angesprochen, die wichtig waren für diese Gemeinden. Und hier in Kapitel 5 hat er jetzt zum Schluss nochmal etwas über die Ältesten geschrieben, am Anfang. Ich lese einfach mal Kapitel 5, Vers 1. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und ich bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Das ist etwas, was Petrus immer wieder sagt. Ja, da sind diese Leiden und wir leiden mit Christus. Wir leiden nicht alleine. Wir leiden nicht für uns, sondern wir leiden mit Christus. Und die Leiden, die wir leiden, das sind die Leiden Christi. Wir haben sozusagen Anteil, das ist eine sehr große Sache, wenn wir leiden, also nicht, wenn wir leiden, weil wir Scheiße gebaut haben, aber wenn wir leiden, obwohl wir nichts gemacht haben, wir sind unschuldig. Im Gegenteil, wir sind gute Christen. Wir segnen und segnen und segnen und dann kommt jemand und verklagt uns, verleugnet uns, erzählt Lügen über uns, begeht Rufmord. Ich liebe dieses Wort, Rufmord. Das drückt aus, was man mit Worten machen kann. Du kannst jemanden mit Worten ermorden. Ihn sozial töten, gesellschaftlich töten, für immer verbannen aus seinem Freundeskreis, aus seiner Heimat, wo er herkommt. So. Gott, wie komme ich da jetzt drauf? Ich habe den Faden verloren. Gott. Wie bitte? Unverdiente Leiden. Genau, das ist das, was diese Gemeinden erleben. Genau das. Rufmord. Verleugnung, richtig Anklage, vielleicht vor Gericht. Zu Unrecht, obwohl sie nichts gemacht haben. Sie waren einfach, im Gegenteil, sie waren gut, sie haben geholfen, sie geben gerne, sie segnen, sie beten für ihre Stadt. Sie legen Kranken die Hände auf und diese Kranken werden vielleicht wieder, also werden gesund. Das ist das, was die Geschwister machen und trotzdem werden sie anklagt. Und genauso ist es Jesus ergangen. Er hat nichts gemacht, im Gegenteil. Doch, er hat etwas gemacht, er hat gute Dinge gemacht. Aber er wurde als Mörder verurteilt und hingerichtet. Und wenn es uns da genauso geht wie Jesus, dann nehmen wir sozusagen an seinen Leiden teil. Wir leiden zusammen mit ihm. Und das ist eine gute Sache, sagt Petrus. Petrus ermutigt die Geschwister und sagt, das ist gut. Seht es positiv. Ja, das tut weh. Aber es ist eine gute Sache. Ihr leidet zusammen mit Christus. Ihr seid Christus ähnlich in dieser Sache. Und das ist gut. Und es fällt uns schwer, gute Dinge an Leiden. Leiden sind nicht schön. Keiner von uns sitzt zu Hause und denkt sich, boah, ich hoffe, bald kann ich mal wieder so richtig leiden. So, oh, ich habe so Bock, mal wieder zu leiden nächste Woche. Ja, vielleicht im Fitnessstudio, wenn du das Iron pumpst und so. Ja, klar, das sind vielleicht so Leiden, wo mancher so drauf steht, dann der Muskelkater oder einfach so. Das sind auch Leiden, aber jetzt mal ernsthaft, so richtig echte Leiden, wer will das schon? Wer genießt das schon? Also wenn du das genießt, sind das keine echten Leiden. So richtig leiden, das will keiner. Aber Petrus sagt, da ist auch was Gutes im Leiden. Und alle großen Männer, wenn ihr so wollt, alle Gottesmänner haben gelitten. Und meistens zu Unrecht. Wir sind in guter Gesellschaft. Das ist diese Wolke von Zeugen um uns. Wenn es uns so geht, dann haben wir eine große Familie von Männern und Frauen in Christus, die genau das erlebt haben. Und wir sollen uns davon nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, Petrus ermutigt sie. Okay, aber da ist auch die Herrlichkeit, das sagt er auch immer wieder. Ja, jetzt ist Leiden, aber es gibt auch. Und Gott wird euch die Herrlichkeit nicht schuldig bleiben. Gott wird euch die Herrlichkeit, ihr werdet die Herrlichkeit erleben. Gott wird euch krönen mit Herrlichkeit. Das taucht bei Petrus immer wieder auf, als Ermutigung. Und jetzt geht's weiter, weil, genau, Vers 2. Und das geht jetzt an die Ältesten. Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr, als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf euch aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Es geht nicht darum zu nehmen, es geht darum zu geben als Ältester, als Pastor, als Gemeindevorstand. Es geht darum zu geben und nicht zu nehmen. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf. Auch so wichtig, habe ich letztes Mal was drüber gesagt. Die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. So sollen wir leiten, als Vorbilder. Dann werdet ihr, also wenn wir das machen, wenn wir ein Vorbild sind und uns nicht als Herren aufspielen, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Und jetzt geht es weiter hier mit der Demut, mit dem Thema Demut. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Darum soll es heute Abend gehen. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch. Er hat zu den Ältesten geredet, jetzt redet er zu den Jüngeren. Und dazu zählt ihr nun mal alle. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier ist das jungen Erwachsenentreffen. Also ihr seid jetzt genau die richtige Zielgruppe für diese Verse. Also, ihr Jüngeren, und ich habe gehört, dass es hier sogar das Wort im Griechischen so ist, dass wahrscheinlich die jüngeren Männer gemeint sind. Also ihr jungen Männer, ihr Jüngeren, aber die Frauen dürfen sich auch angesprochen fühlen, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist natürlich jetzt schön für mich, darüber zu reden. Ich bin Ältester. So, Leute, ordnet euch mal schön mir unter, bitteschön. nein, das ist... ist jetzt nicht irgendwas, was mich irgendwie hier anmacht oder so, aber es ist wichtig und darüber werde ich gleich noch ein bisschen reden. Und für euch alle gilt, für euch alle, das ist jetzt nicht nur für die Jüngeren, das ist auch für die Älteren, das ist auch für die Ältesten, für euch alle gilt, geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen. Das sind so die Verse, die heute Abend eine wichtige Rolle spielen sollen. Und das ist ein ganz altes biblisches Prinzip. Gott widersteht den Hochmütigen. Bescheidenheit, sagt Petrus, kleidet euch alle in Bescheidenheit. So sollten wir uns alle anziehen. Wenn wir Freitagabends uns hier treffen, dann sollte jeder von uns Bescheidenheit tragen. Wir sollten bescheiden sein, bescheiden miteinander umgehen, demütig sein. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Was heißt das? Ich denke, ich werde einfach ein paar Stellen mit euch durchgehen, ein paar Bibelstellen, die mir in den Sinn gekommen sind und die ich gefunden habe. Das ist kein neuer Spruch, den hier Petrus erfindet. Petrus zitiert hier aus dem Alten Testament. Das ist schon immer so gewesen. Gott widersteht den Hochmütigen. Das ist nicht erst seit gestern so. Diese Attitüde, dieser Hochmut, dieser menschliche Hochmut und Stolz, das ist etwas, was Gott nicht abkann. Das kann er ums Verrecken nicht ab. Wenn wir hoch von uns denken, groß von uns denken, das mag Gott, da ist Gott allergisch, aber sowas von. So ist Gott auch nicht. Und es widerspricht so sehr seinem eigenen Wesen. Denn Gott selber ist nicht hochmütig. Und das ist schwer zu glauben von einem Wesen, was über allem thront. Das ist schwer zu glauben von dem Herrn der Herrlichkeit, dem König der Könige. Gott selber, der Schöpfer von allen Dingen. Wie sollte er nicht stolz sein, oder? Also wie stelle ich mir so jemanden vor, der demütig ist? Ist es für mich wirklich, also das ist schwer vorzustellen, aber ich glaube, dass es so ist. Gott ist demütig. Gott ist von Herzen demütig. Und wenn ihr eure Bibel studiert, dann werdet ihr das auch sehen. Gott ist demütig. Das zeigt sich in seiner Gnade, in seiner Liebe und in seiner Geduld mit uns. Gott ist demütig. Und er möchte demütige Kinder. Wir sind Gottes Ebenbild, oder? Wir sollen Gott widerspiegeln. So hat Gott uns geschaffen, als Ebenbilder Gottes. Jeder von uns sollte das sein. Ebenbild Gottes. Und wie krass haben wir darin versagt? Vor unserer Bekehrung, aber auch als Christen, oder? Auch als Nachfolger Jesu fallen wir immer wieder in dieser Sache hin. Versagen, widerspiegeln Gott nicht auf rechte Weise. Repräsentieren ihn nicht richtig auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule. Und wenn wir stolz sind, dann wird Gott nicht richtig wiedergespiegelt. Dann wird ein falsches Gottesbild, verbreiten wir. Denn so war unser Herr auch nicht. Ich lese aber erstmal aus Sprüche. Zum Beispiel in Sprüche 3, Vers 34, bitte nicht aufschlagen, weil ich werde jetzt ein paar Bibelstellen einfach zitieren. Natürlich könnt ihr es aufschlagen, gerne. Aber ihr müsst nicht. Sprüche 3, 34, da steht, mit den Spöttern treibt er Spott, aber den Bescheidenen schenkt er Gnade. Das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem was hier gesagt wird in Petrus. Dann gibt es noch diesen Dankespsalm zum Beispiel von David, 2. Samuel 22, 26. Gegen den Gnädigen verhältst du dich gnädig, sagt David in diesem Gebet. Gegen den vollkommenen Mann vollkommen. Gegen den Reinen zeigst du dich rein, gegen den Verkehrten aber verdreht. Und das demütige Volk rettest du, aber deine Augen sind gegen die Hochmütigen. Du erniedrigst sie. Das ist schon krass. David war auch ein Mann, der auch mit Stolz zu kämpfen hatte, ganz sicher. Als König. Welcher König hat nicht mit Stolz zu kämpfen? Und sicherlich in der einen oder anderen Situation wurde ihm auch sein Stolz zum Fallstrick. Ganz sicher. Noch einige andere Sprüche zum Thema Stolz und Hochmut. Psalm 101, Vers 5. Wer seinen Nächsten heimlich verleugnet, den will ich stumm machen. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Psalm 101, 5. Sprüche 6, Vers 17. 6 Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind, und 7 sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Also es sind schon starke Worte hier. Gott sagt das nicht nett, er sagt es ganz klar und direkt. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse diesen Stolz, diesen Hochmut. Sprüche 16, Vers 18. Das kennt ihr alle, das ist auch ein Sprichwort im Deutschen. Vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Habt ihr sicher alle schon mal irgendwie gehört. Wenigstens von euren Lehrern wahrscheinlich. Sprüche 21, 4. Stolze Augen und Hochmut des Herzens, die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. Also, Stolz ist halt auch etwas. Stolz und Hochmut wird auch immer wieder den Gottlosen zugeschrieben in der Bibel. Also das ist eigentlich etwas, womit der Gottlose identifiziert wird, mit Stolz und mit Hochmut. Aber der Gott, der gottgefällige Mensch, der Mann Gottes oder die Frau Gottes, ist demütig, ist bescheiden. Das ist eigentlich immer wieder, was wir erleben. Und wenn es nicht so ist, dann kommt es oft zu großen Katastrophen. Wenn Männer und Frauen Gottes stolz werden, dann passieren oft schlimme Dinge danach. Also es ist eigentlich gar keine Frage, wie sehr uns das auch selber in den Weg kommt, unser Stolz. Zum Beispiel dem großen König Nebukadnezar in Daniel Kapitel 4. Ihr kennt wahrscheinlich die Story vielleicht aus dem Kindergottesdienst, manche von euch. Da steht, nach Ablauf von 12 Monaten nämlich, als er auf dem königlichen Palast, also er, der große König Nebukadnezar, als er auf dem königlichen Palast in Babel auf und ab ging, begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Ist es das nicht? Ob er das wirklich genau so gesagt hat? Aber ja, so denken wir manchmal, oder? So verrückt irgendwie. Noch war das Wort in seinem Mund oder im Mund des Königs, da kam eine Stimme aus dem Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben, wie den Rindern. Und es werden 7 Jahre über dich vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Und so kam es dann auch. König Nebukadnezar verlor seinen Verstand, graste irgendwo im Königsschlossgarten, glaube ich, und wurde dann irgendwann wieder gesund, Gott sei Dank. Aber Gott musste diesen Mann demütigen. Er wollte ihm klar und deutlich machen, nein, so ist es nicht. Du lebst in einer Illusion. Du denkst, du hast dir das alles selber erarbeitet. Du klopfst dir selber auf die Schulter und sagst, das ist alles mein Werk. Und wer hat dir das alles gegeben? Wer hat dir die Möglichkeit gegeben, König zu werden? Wer hat dir das Königtum verliehen? Das war ich, sagt Gott. Aber ich nehme es auch wieder, wenn ich will. Und das geht ganz schnell, innerhalb von einer Sekunde. Ich bin manchmal davon fasziniert, wie schnell wir unser Leben kaputt machen können. Durch eine falsche Entscheidung. Durch eine Sache. Es muss nur eine Sekunde dauern. Wir können alles ruinieren. In einer Sekunde kann alles weg sein. Alles, wofür wir jahrelang gearbeitet haben, wofür wir geschwitzt haben, geblutet haben, geweint haben, Nächte um die Ohren geschlagen haben, geschrieben haben, gearbeitet haben. Alles futsch. Es muss nur ein Schlaganfall kommen. Und ich war vielleicht der Professor auf der Uni, der schlauste Mann der Welt. Es kommt ein Schlaganfall und hier oben ist alles gelöscht. Und ich bin wie ein Tier. Gott kann so schnell, und es kann so schnell gehen, dass wir von unserem Thron gestoßen werden, auf dem wir uns wähnen, sicher zu sein. Dieser König war unangreifbar. Er wandelte auf seinem Palastdach. Wer kann mir was? Oder der Pharao, oder? Der Pharao ist auch so das Beispiel eigentlich für den Stolz des Menschen. 2. Mose 10, Vers 3. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und sagten zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Bis wann willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? So, yo, wie lange willst du noch weitermachen mit deinem Stolz? Wann wirst du endlich deine Krone vor mir auf den Boden werfen und sagen, du bist Gott und nicht ich? Und darum geht es letztendlich. Wir Menschen denken irgendwie, auch wenn wir es nicht bewusst tun, wir denken irgendwie, wir kommen auf den Trip und denken, wir sind Gott. Wir können alles entscheiden. Wir können alles machen. Wir können alles selber bestimmen. Wir leben heute auch gerade in so einer krassen Zeit, wo der Mensch oder die Menschheit oder bestimmte Gruppen in der Menschheit wirklich denken, dass der Mensch alles selber bestimmen kann. Dass wir uns sozusagen neu erschaffen können. Wir wähnen uns, Götter zu sein. Wir denken, wir könnten uns das Geschlecht selber aussuchen, welches Geschlecht wir haben. Wir denken, wir können 50.000 Geschlechter erschaffen, aus denen wir wählen können. Wir erschaffen den Mensch gerade neu in unserer Zeit. Wir spielen gerade Gott und wir feiern das. Wir sagen, wir sind mündige Menschen, wir sind aufgeklärt. Wir sind jetzt selber Gott. Wir brauchen nicht mehr so einen alten Onkel da oben, der uns sagt, wie das läuft. Wir bestimmen jetzt selber, wie das läuft. Wir brauchen auch nicht mehr so einen Typen, der uns irgendein Buch schreibt, wo drin steht, was falsch und richtig ist. Wir definieren jetzt selber, was falsch und richtig ist. Denn jetzt sind wir unser eigener Gott. Jetzt brauchen wir Gott nicht mehr. Jetzt haben wir die Möglichkeiten. Wir wissen genug. Wir sind so schlau. Wir brauchen Gott nicht mehr. Wir können uns selber heilen. Wir können alles Mögliche selber machen, wofür man früher noch gebetet hat. Dafür brauche ich heute einfach nur einen Wissenschaftler und einen Ingenieur oder so, keine Ahnung, oder einen Arzt. Wir sind ja so groß, oh mein Gott. Der Mensch, oh, der Fortschritt, das ist ja so wahnsinnig. Ich habe ein Smartphone, krass. Und wir wollen bald zum Mars fliegen und uiuiui. Ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt, ihr kennt das alle. Man denkt mal drüber nach, so, boah, wo waren wir vor 100 Jahren als Menschheit? Wo sind wir heute? Wie krass, oder? Bald gibt es selbstfahrende Autos und bla. Und wir denken so, boah, wir sind so krass. Und wir vergessen den, der hinter einem steht. Wir vergessen den, der größer ist als wir. Wir vergessen den, der alles nehmen kann. Sofort. So schön es auch ist. Ja, Nebukadnezar, er war wirklich reich. Ja, er war wirklich mächtig. Ja, er hatte wirklich all diese Soldaten und Untertanen. Aber das konnte alles in einer Sekunde von ihm genommen werden. Ja, wir sind wirklich weit entwickelt. Ja, wir haben diese Technik. Aber das ist alles in Gottes Hand. Ob das so bleibt oder ob wir ab morgen wieder in der Steinzeit leben, ohne Scheiß, das entscheidet immer noch Gott und nicht wir. Und das ist nicht in unserer Hand. Das Rad der Zeit kann so schnell zurückgedreht werden. Durch die ein oder andere Katastrophe oder den ein oder anderen Krieg, der hoffentlich nicht kommt. Aber, ne? Wie schnell kann hier alles kaputt sein, unser schönes Land, alles, was wir aufgebaut haben und so weiter? Wie schnell? Ein paar Granaten, ein paar Bomben. Fertig ist der Lack. Das schöne Häuschen, was der Opa selber gebaut hat, weißt du? Wo er alles an Geld reingesteckt hat. Bumm. Einfach nur bumm. Und weg. Und du hast nichts mehr. Und so geht es ja vielen Leuten heute wirklich. Nur nicht hier. Wir kriegen das ja nur so halb mit. Nein, wir sind nicht so groß, wie wir denken. Und wir sollten auch wirklich nicht stolz sein, wir sollten demütig sein, auch als Geschwister untereinander. Ich habe noch eine coole Parallele gefunden und ich bin auch wirklich nicht mehr lange hier am Predigen, aber in 3. Mose, und ich glaube, diese Parallele ist nicht ganz unwichtig, in 3. Mose 23, beziehungsweise doch in 3. Mose 16, da geht es um einen ganz besonderen Tag. Und das ist der Versöhnungstag. Das ist ein ganz wichtiges Fest. Gott hat den Israeliten gesagt, dass sie das feiern sollen. Und zwar ewig. Ist auch spannend. Sie sollen es ewig feiern. 3. Mose 16, Vers 29. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen. Ihr sollt euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen von Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Eine ewige Ordnung. Zweimal wird hier gesagt, dass einmal im Jahr die Israeliten sich demütigen sollten an diesem Tag. Das war Gott wichtig. Und wenn sie sich gedemütigt haben, dann ist hier die Zusage der Gnade, der Reinwaschung der Sünden. Gott sagt, wenn du dich einfach vor mir demütigst, wenn du einfach anerkennst, ich bin Gott und du bist ein Mensch. Und ja, für den einen oder anderen ist das schwer, für euch ist es vielleicht leicht, weil ihr vielleicht damit aufgewachsen seid, aber das kann echt schwer sein, zuzugeben, okay, ja, Gott ist Gott und ich bin nur ein Mensch. Und Gott ist groß und ich bin klein. Das ist manchmal nicht so leicht anzunehmen. Gerade wenn man stolz ist. Aber hier ist eine total krasse Verheißung auf diesem Versöhnungstag. Wenn ihr euch demütigt, und genau das ist ja auch das, was hier in 1. Petrus steht, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ich fand das ein interessanter Parallele hier zum Versöhnungstag. Und jetzt noch eine letzte Sache. In dem ersten Petrusbrief kommt immer wieder eine Formulierung vor. Und da möchte ich einfach auch noch mal kurz darauf hinweisen, weil es auch um Unterordnung geht. Und Unterordnung hat auch was mit Demut zu tun. Und ich möchte einfach mit euch einmal ganz kurz diese Sachen angucken. Da, wo Petrus genau das sagt, wo es um Unterordnung und Gehorsam geht. Zum Beispiel in Kapitel 1, wenn ihr Kapitel 1 aufschlagt von 1. Petrus, da sagt er... In Vers 2, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen oder unterordnen. Also Petrus sagt, ihr seid berufen zu einem heiligen Volk und ihr sollt euch Jesus Christus unterstellen, unterordnen. Beziehungsweise, das haben wir getan. An dem Moment, wo wir gesagt haben, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Erlösung. Ohne dich bin ich verloren. Das ist Demut. Ein stolzer Mensch kann das nicht sagen. Er kann das einfach nicht sagen, weil er denkt, er kann sich selbst retten. Er denkt, er braucht keinen Gott. Er braucht keinen Erlöser. Ich brauche niemanden, wie oft habe ich das schon gehört? Ich brauche niemanden, der an einem Kreuz für mich gestorben ist. Ich brauche so jemanden nicht. Wofür brauche ich das? Ja, du brauchst das. Ich weiß, das demütigt dich als Mensch. Aber du brauchst das. Also, hier geht es einmal um Unterstellen im Gehorsam. Wir unterstellen uns Christus im Gehorsam. Kapitel 2, Petrus schreibt hier noch einmal über Gehorsam. Und da sagt er an die Gemeinden oder an die Christen, ordnet euch, Vers 13 von Kapitel 2, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Also erstens, wir ordnen uns Christus unter. Zweitens, liebe Geschwister, auch wenn es hart ist, auch wenn es genau diese Institutionen sind, die euch vielleicht verfolgen, die euch vielleicht einsperren. Aber grundsätzlich ordnet euch ihnen unter. Den Königen, den Bürgermeistern, den Menschen, die über euch, die Macht über euch haben. Und Petrus verlangt hier viel von den Geschwistern. Das ist hart. Aber Vers 18 ist vielleicht noch härter. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn unter. Das ist ein Thema, was Petrus so hat. Ordnet euch unter. Ordnet dich unter. Ordnet euch Christus unter. Ordnet euch den Institutionen unter. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herrn unter. Kapitel 3, nun zu euch Frauen. Ordnet euch euren Männern unter. Okay, das ist das Härteste. Das ist das Härteste. Als Sklave meinem Herrn, okay, aber als Frau meinem Mann, okay, das ist wirklich das Härteste. Vor allem, weil die meisten Männer solche Dullis sind. Aber, ja, es ist hart. Aber es ist wichtig. Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ne? Ordnet euch nicht jedem Mann unter, ordnet euch euren Männern unter. Auch nochmal wichtig, sagt das hier. Ne? Nicht jeder Mann in der Gemeinde hat irgendwie Macht über dich oder musst du dich unterordnen. Doch, musst du dich, weil wir uns alle einander unterordnen sollen. Aber eurem Ehemann. So, Kapitel 3, das hatte ich schon, Kapitel 5. Und das haben wir ja gesehen, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Also dieses Thema der Unterordnung. Und damit schließe ich jetzt einfach. Das ist halt einfach. Oh Gott, nein, da fehlt ja noch voll viel. Das liegt mir auf dem Herzen. Weil dieses Wort Unterordnung hat was mit Ordnung zu tun. Und unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Das hat unser alter Pastor Peter immer gepredigt. Und es stimmt. Es stimmt einfach. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung, der alles nach einer bestimmten Ordnung erschaffen hat, der aber auch allen Dingen eine bestimmte Ordnung gegeben hat. Und unser Gott möchte, dass wir in dieser Ordnung leben als Christen. Wir sollen diese Ordnung nicht ablehnen oder dagegen rebellieren. Nein, wir sollen diese Ordnung annehmen. Wir sollen Gottes gute Ordnung leben. Auch wenn es manchmal echt ganz schön schwer ist. Es fordert uns heraus, weil wir sind als Menschen rebellisch. Wir ordnen uns nicht gerne unter. Wir ordnen uns auch nicht gerne ein. Glaubt mir, ihr habt vor euch einen sehr stolzen Mann. Wirklich. Und das fällt mir auch oft ganz, ganz schwer. So, aber es ist so, so wichtig. Denn ohne Unterordnung gibt es keine Ordnung in der menschlichen Gesellschaft. Es gibt nur Unordnung ohne Unterordnung. Auch in der Gemeinde. Es ist eine unordentliche Gemeinde, wo es keine Unterordnung gibt. Die Gemeinde muss ein Ort der Ordnung sein. Das muss ein Ort sein, ja, wo Ordnung ist positiv. Ordnung schenkt Leben. Durch bestimmte Anordnungen in unseren Körpern können wir überhaupt leben. Da funktioniert alles nach einer Ordnung. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir kaputt. Wenn die Ordnung zerstört oder gestört wird und es muss nur eine Kleinigkeit sein, dann leiden wir. Dann leiden wir, weil alles ist bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet und ist mega fein abgestimmt. Und wenn irgendeiner sagt, ne, die Leber sagt, ne, ich ordne mich hier nicht mehr unter diesem ganzen, ne, ich mache da nicht mehr mit. Ich will jetzt hier der Boss sein, ich will der Chef sein. Hier Gehirn, du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt der Chief hier. Ja, vergiss es. Das geht doch drunter und drüber. Da wirst du echt, also vielleicht sterben sogar, wenn deine Leber versucht, das Gehirn zu spielen. Oder du musst sehr viel Alkohol trinken. Keine Ahnung. Und dann wirst du auch sterben. Aber ihr wisst, was ich meine. Jeder muss an seinem Platz seine Aufgabe erfüllen, die ihm von Gott gegeben wurde. Jedes Organ. Da ist diese krasse Ordnung. Und in der Gemeinde ist es genauso. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Wenn ihr 1. Mose zum Beispiel lest, dann steht da, die Erde war wüst und leer. Da steht Tohu. Ja, war steht da eigentlich nicht. Eigentlich Tohu Bohu. Aber ich glaube, man kann auch Tohu Wabohu sagen. Und das ist Chaos. Chaos und Leere. Die Erde war chaotisch, unordentlich und leer. Und jetzt kommt unser Gott und was macht unser Gott? Er macht Ordnung. Er macht Ordnung. Aus dieser Unordnung schöpft er. Er erschafft eine wundervolle Erde, den Menschen, die Tiere, den Garten. Es ist alles so krass. Es ist alles so schön, weil er Ordnung ins Chaos bringt. Und deswegen soll auch in der Gemeinde Ordnung sein. Und Ordnung geht nur mit Demut. Ordnung können wir nur haben, wenn wir bescheiden sind. Denn es gehört Bescheidenheit dazu, sich in eine Ordnung einzufügen. Ich war Soldat. Zwar nur für 10 Monate, aber ich war Soldat. Ich weiß, man muss sich einordnen. Sonst funktioniert das alles nicht. Sonst. Oder in der Firma. Ihr wart alle nicht beim Bund, aber in der Firma. Denkt an eine Firma. Wenn eine Firma läuft gut, wenn jeder das macht, was er machen soll, ja, dann läuft der Laden, dann gibt es Gewinne, dann erzielen wir Erfolge. Dann wachsen wir, dann erreichen wir was. Aber wenn in einer Firma jeder gegen jeden kämpft, keiner sich irgendwo einordnen will. Niemand das macht, wofür er eigentlich angestellt wurde, sondern der eine sagt, nein, ich will jetzt da arbeiten, der nächste, nein, bist du gar nicht dafür qualifiziert, ist mir auch egal. Chaos. Die Firma erzielt null Erfolge, keine Gewinne, sie ist nur mit sich selber beschäftigt, man erreicht nichts. Und so ist es ja auch in der Politik, hat manchmal das Gefühl, die SPD, sie beschäftigt sich nur mit sich selber, dieser Castingprozess. In der Zeit sollte man Politik machen und Gesetze sich ausdenken und tralala, ja. Aber stattdessen macht man ein Casting für die Parteileitung. Ich habe den Namen vergessen. Ja, zwei Leute sollen die Partei leiten. Jetzt wird gecastet über Monate. Diese inneren Prozesse, nur weil man sich so schwer tut, sich einzuordnen, unterzuordnen. Daran geht man kaputt. Wir brauchen diese Ordnung auch als Gemeinde, sonst gehen wir auch kaputt. Wir brauchen unbedingt diese Bescheidenheit. Gott muss uns unbedingt demütig machen. Und ich will einfach nicht aufhören, ohne einmal mit euch auf Jesus geschaut zu haben. Matthäus 11. Und dann, ich wollte eigentlich noch Zeugnis geben von meinem Leben, aber das kann ich euch nicht mehr zumuten. Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 29. Diese ganz berühmten Verse. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und jetzt sagt Jesus über sich, und das bewegt mich schon, muss ich sagen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wie gut ist unser Jesus. Er hätte alles Recht, stolz zu sein. Stolz auf das, wer er ist, was er gerade tut, was er noch tun würde. Und wo er dann sein würde in Ewigkeit, zu Rechten des Vaters, der Menschensohn. Das ist einmalig. Jesus ist einmalig. Er hatte alles Recht, ein stolzer Mann gewesen zu sein. Aber unser Jesus war sanftmütig und demütig. Und wenn ihr die Evangelien liest, dann seht ihr einen sanftmütigen und einen demütigen Mann. Echt, kann mir keiner sagen, dass Jesus irgendwie stolz war. Echt, was der alles durchgemacht hat. Am Kreuz, er wurde angespuckt, er wurde geschlagen. Und wir wissen alle ganz genau, er hat seinen Mund nicht aufgetan. Er hat das alles erlitten. Und dann am Kreuz hat er noch gebetet, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kann kein stolzer Mann beten. Das kann nur ein Mann beten, der demütig ist. Wirklich. Und das ist, wir müssen uns so krass an Jesus orientieren, weil der Stolz in uns ist so stark. Das ist so, ja, und das kann wirklich alles kaputt machen. Jesus hat es ja auch seinen Jüngern, die Jünger, die haben darum gestritten, wer ist der Größte? Ihr kennt die Sachen. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, sagt Jesus. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dann in Lukas 14, Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemandem zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Nein, das gibt's nicht. Ich bin hier der Größte. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du von allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich glaube nicht, dass Jesus hier nur über gute Tischmanieren predigt. Ich glaube, dass Jesus auch über das Reich Gottes predigt. Wer an seiner Tafel später sitzen darf. Wer später mit ihm essen und trinken darf. An seinem Tisch Platz finden wird. Und das sind die Demütigen. Die wird er nach vorne bitten. Die wird er ganz nah an sich ranholen. Aber die Hochmütigen, für die wird es ganz unten einen Platz geben. Wisst ihr, Jesus selber war das auch so wichtig, dass seine Jünger das einfach verinnerlicht haben. Und ich habe in meinem Leben echt so krass immer wieder erlebt, dass Gott mich gedemütigt hat. Weil ich bin ein stolzer Mensch, wirklich. Könnt ihr mir wirklich glauben? Ich so schnell, dass ich auf andere, wenn ich wirklich nicht, wenn ich im Fleisch bin, dieser Ausdruck ist ein bisschen komisch, aber wirklich, wenn ich ohne Gott unterwegs bin, dann geht es manchmal so schnell, dass ich auf Menschen herabgucke. Einfach herabgucke. Und irgendwie denke, ich bin besser, ich bin schlauer, ich weiß viel mehr. Bla, bla, bla. Keine Ahnung. So. Das ist so, so traurig. Und Gott hat mich durch viele Dinge gehen lassen und hat mich gedemütigt. Und auch das findet ihr immer wieder in der Bibel. Wisst ihr, wenn wir stolz sind, dann demütigt Gott uns. Weil er will, dass wir gebrochen werden. Wir sollen gebrochen werden. Wir sollen demütig werden. Und manchmal muss Gott uns ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich hatte Situationen im Krankenhaus, wo ich halbtot auf der Intensivstation lag. Und ich sage es jetzt mal so direkt und mich eingeschissen habe. Und glaub mir, das demütigt dich. Das ist so krass. Du liegst da halb tot, du kannst nichts mehr machen und du kackst dich einfach ein. Und dann muss jemand kommen und dich sauber machen. Ja, das ist nicht nur als alter Mensch so, sondern das kann dir auch so gehen, wenn du sehr, sehr krank wirst. Jetzt. Und das ist so krass. Und das war so eine Situation, wo Gott mich so krass gedemütigt hat und gezeigt hat, du bist so schwach. Nur eine Lungenentzündung entfernt ist dein Tod, Bruder. nur eine kleine Lungenentzündung und du bist morgen vielleicht nicht mehr da. Und schon muss jemand kommen und dich sauber machen und du kannst nichts mehr machen. Und da war ich ein junger Mann, wisst ihr, da habe ich mich so stark gefühlt. Da war ich so 21. Da war ich echt der Stärkste der Welt, so innerlich gefühlt. Ich weiß nicht, uns jungen Männern manchmal ist das so. Da kann uns niemand besiegen innerlich, denken wir. Da kann kommen, was will. Wir packen alles. Wir werden jede Herausforderung packen. Wir schaffen das. Und dann muss manchmal sowas kommen und dich demütigen. Meine Ehe. Ich habe geheiratet. Glaub mir, Leute, Gott hat mich gedemütigt in der Ehe. Durch meine Frau. Das war gut. Ich brauchte das. Aber meine Frau hat mir Dinge gezeigt, wo ich so, ne? Digga, echt, ich habe teilweise echt geweint, weil ich gemerkt habe, boah, was bist du für ein Versager in dieser Sache. Oder warum? Du kriegst nicht mal die einfachsten Dinge hin. Du schaffst es nicht mal, ordentlich zu sein. Ordentlich zu sein ist so einfach eigentlich. Ordentlich zu sein ist eigentlich nicht schwer. Man muss immer nur die Dinge an den richtigen Ort packen. Oder? Das ist nicht schwer. Dafür muss man nicht studieren. Das ist ganz einfach. Aber Laura ist komplett ordentlich. Ich bin komplett unordentlich. Und das demütigt einen, wenn du dann mit so einem ordentlichen Menschen zusammenziehst und der dann die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, aber dann kommt es immer wieder zu dieser Situation, wo du merkst, boah, krass, ich krieg's ja gar nicht hin. Das ist total, total heftig. Und so viele Dinge in unserer Ehe, wo ich einfach echt, ja, wo Gott mich echt, ich habe 14 Jahre kein Kind gekriegt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Demütigung war, aber irgendwie schon. Das hat mich schon auch runtergedrückt. Das hat mich auch, ja, ich kann nicht mal ein Kind machen. Versteht ihr? Wisst ihr, wie man sich fühlt als Mann, wenn man erfährt, es liegt an dir, deine Samenzellen sind nicht nice genug und du kannst deswegen kein Kind machen. Bei deiner Frau ist alles Taco, aber du bist der Fehler. Du kannst deiner Frau kein Kind machen. Wisst ihr, das ist ein scheiß Gefühl. Das ist demütigt dich. Du fühlst dich vielleicht nicht mehr als richtiger Mann. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist hart, aber es ist gut, wenn Gott uns demütigt. Durch diese Dinge habe ich gelernt. Wisst ihr, ich bin Erzieher, ich arbeite im Kindergarten mit Kindern, mit Kleinkindern. Ne? Ich habe nicht studiert. Das macht mich manchmal fertig. Ich habe nicht studiert, aber es ist gut, dass es mich fertig macht, weil das meinen Stolz kaputt macht. Glaub mir, wenn ich studiert hätte, und dann hätte ich bestimmt noch versucht, einen Doktor zu machen oder so einen Schrott. Wenn ich das geschafft hätte, dann wäre ich jetzt der stolzeste Gockel in dieser Gemeinde. Glaubt mir. Gott wusste, das darf nicht passieren. Der darf nicht studieren. Der darf, ne? Auf jeden Fall, der muss irgendwas machen, was ihn jeden Tag demütigt. Und jetzt bin ich jeden Tag mit Kleinkindern, wisch denen teilweise den Hintern ab, wechsel Windeln, putz die Toilette. Ihr sagt jetzt, ja, das ist doch gar nichts Schlimmes. Nein, das ist nichts Schlimmes, aber wisst ihr, wie man sich als Mann dabei manchmal fühlt? Andere Männer haben krasse Jobs. Die gehen wenigstens in die Werkstatt, arbeiten mit Werkzeug, schrauben Autos auseinander und zusammen. Klar, sagt ihr, das ist... Aber Digga, weißt du, das fühlt sich manchmal krass an. Ich arbeite nicht mal mit Werkzeug. Ich habe nicht studiert und ich arbeite nicht mal mit Werkzeug. Wenn man nicht studiert, sollte man wenigstens mit Werkzeug arbeiten. Als Mann, dann fühlt man sich männlich. Oder wenigstens was verkaufen. Wenn man wenigstens was verkaufen würde, dann würde man was verkaufen. Dann könnte man sagen, ich bin voll der Verkäufer und ich, mein Laden läuft halt. Und weißt du?
Dein Laden.
Ja, mein Laden. Aber ich bin wie eine Mami für die Kinder. Wisst ihr, manchmal fühlt man sich gar nicht mehr als Mann. Man macht einen Job, den zu 90% nur von Frauen gemacht wird. Und wenn die Kerle so erzählen, dann bist du in so einer Männerrunde. So, wirklich ganz typisch. Der eine so, ja, ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Ich bin da so im Büro, Büroleiter und so. Ah ja, interessant. Und du? Ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ja, bei Mediamarkt mache ich irgendwie Verkaufsleitung und so. Ah ja, cool, interessant. Ja, ich bin Tischler. Hm, cool. Und du? Ja, ich bin jetzt hier. Und du musst den Männern nur mal in die Augen gucken. Für eine halbe Sekunde überlegen sie jetzt, wie reagieren wir darauf. Und das demütigt dich. Glaub mir, diese halbe Sekunde macht einen fertig. Weil man so denkt, Jungs, sag das doch einfach. Sag das doch einfach. Oh, tut uns leid. So, okay. Aber dann wollen sie ja politisch korrekt sein und was sagen, was modern ist. Und dann sagen sie sowas wie, finde ich auch voll gut, dass Männer das machen. Und das macht dann noch mehr fertig. Weil es so, wisst ihr, was ich meine? So, es ist so, okay, wir wollen jetzt nicht unhöflich sein und wir wollen, dass du dich gut fühlst in unserer Männerrunde, weil wir sind richtige Männer und du wischst kleinen Kindern den Hintern ab. Schön, nee, ist gut, ist echt wichtig und so. Wisst ihr, ich bin nicht mal Lehrer. Ich bin nicht mal Grundschullehrer. Nein, wirklich. Wenn ich wenigstens Grundschullehrer wäre, dann könnte ich wenigstens, dann würde ich auch mit kleinen Kindern arbeiten, aber ich wäre wenigstens Lehrer. Aber ich bin nur Erzieher. Ich bin nicht mal Lehrer. Leute, aber Gott ist gut. Gott ist so gut. Ich bin Gott so dankbar.
Wie Erzieher zu werden?
Das hat Gott irgendwie echt, das hat Gott geführt. Ich wollte eigentlich so Werbung im Werbebereich, ich wollte eigentlich Kunst studieren sowieso. Aber ich habe irgendwie nicht hingekriegt, meine Mappe fertig zu machen, die ich da einreichen musste. Und dann habe ich richtig lange überlegt, dann habe ich bei verschiedenen Werbefirmen angerufen und die eine Firma meint immer so, ja, wir melden uns bei dir, der Chef ist gerade im Urlaub und so. Und das war so mit die coolste Firma damals in Hannover, jetzt sind die richtig schlecht, aber die waren damals der Hammer. Und ich musste mir irgendeine Alternative suchen, weil es war schon fast so August ein auf den und meine Mutter meinte, du musst dir was suchen jetzt und so weiter. Und ich wollte auch, ja, ich wollte auch irgendwas machen. Ich wollte jetzt nicht ein Jahr, so früher war das nicht so, dass man ein Jahr irgendwie ins Ausland gehen kann und irgendwas macht. So, ich weiß, heute ist das normal für euch. Ja, ich gehe, mach so ein Jahr irgendwas, ich mache eine Welttour oder so ein Scheiß. So, ich gehe mit dem Rucksack ein Jahr durch die Welt. So, was konnte man damals nicht machen? Weil damals war der Arbeitsmarkt so schlecht in Deutschland, dass man total Angst hatte, sofort arbeitslos zu werden. Und wirklich jetzt, man hatte richtig Angst damals in meinem Alter, dass man nie was schaffen wird. Also musste man unbedingt sofort was machen. Und ich habe hin und her überlegt, ich habe gebetet, ich hatte mich 2 Monate vorher bekehrt, also habe ich zum Glück beten können dafür. Und dann hat Gott irgendwie diese Idee in meinen Kopf gepflanzt, werd doch Erzieher. Warum? Meine Mutter ist Sozialpädagogin. Also ich kannte so ein bisschen diesen ganzen Bereich, so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie diesen Film gehabt von so einem griechischen Pädagogen. So, ihr wisst, früher in Griechenland gab es so diese Erzieher, diese Pädagogen, die so richtig krass waren, die so einen Schüler hatten, den sie dann so fast so bis zum Studium gebracht haben und so. Das waren halt so richtig... Das waren so Leute, die so wie Nannies, aber eigentlich für Bildung und aber alles Mögliche auch. Aber halt, das waren auch so die krassesten Lehrer und so. Und da dachte ich so, boah, ah. Hat mein Stolz gleich dran angesprungen. Das ist so, Alter, das ist eigentlich krass, wenn man so junge Menschen so schulen kann und die dann so richtig krass aufbauen kann. Und ja, und dann dachte ich so, okay, ich bewerbe mich mal. Und es hat sofort geklappt und ich wusste, Gott will, dass ich das mache und ja, Gott wusste auch, warum er das machen wollte. Gut, ich bete jetzt nochmal. Herr, ich danke dir, dass du Du kennst uns, Herr. Du kennst auch unsere Herzen, Herr. Du siehst auch, wo wir manchmal noch so stolz sind, Herr. Und du siehst auch, wie das die Gemeinschaft in der Gemeinde auch manchmal so, ja, kaputt machen kann, Herr, wenn wir, ja, keine Ahnung, wenn wir stolz sind, wenn wir lieblos sind, Herr, wenn wir uns überhaupt nicht unterordnen können, Herr, weil wir einfach, ja, ich weiß es nicht, weil wir einfach zu stolz sind, Herr. Du siehst unsere Herzen, Jesus, du siehst die Momente, wo uns das manchmal auch richtig angreift, wenn Leute irgendwas zu uns sagen und wir so richtig in unserem Stolz verletzt sind, Herr. Wir bringen dir das alles. Wir bitten dich, dass du uns wirklich ein demütiges Herz gibst, Herr, denn ja, wir wollen dir einfach darin nachfolgen, Herr. Wir wollen einfach ja, so demütig werden, wie du warst, Herr. Herr, wir wollen uns an dir orientieren. Wir wollen dir nachfolgen in dieser Sache. Und Herr, du wurdest geschlagen, getreten, bespuckt, Herr. Und du warst so demütig. Und Herr, lass uns auch so werden, Herr. Und die Geschwister, an die Petrus geschrieben hat, die sind da bestimmt auch wirklich Vorbilder gewesen, die auch wirklich gelitten haben. Und auch heute unsere Geschwister, die jetzt in Verfolgung sind, wir beten auch einfach für sie, Herr. Bitte steh ihnen bei, Jesus. Bitte stärke sie. Bitte gib ihm deinen Heiligen Geist, Herr. Erfüll sie mit deinem Geist, dass sie demütig bleiben können. Dass sie dir vertrauen können. Dass sie sich trotzdem einander unterordnen können und mit Bescheidenheit bekleiden, Herr. Amen.